Holger.
Hallo Rüdiger.
In den USA soll es jetzt tatsächlich auch von Baywatch eine Neuauflage geben. Wir wollen uns jetzt nicht dahin erniedrigen, um zu fragen, wer in die roten Badeanzüge schlüpfen sollte. Aber wen würdest du denn als nächsten neuen David Hasselhoff sehen?
Oh, ich finde, das liegt total auf der Hand. Die Rolle kann nur an Liam Hemsworth gehen. Er ist Australier, damit beach-affin. Er hat ungefähr das gleiche Alter, das Hasselhoff hatte, als er angefangen hat. Ein bisschen jünger. Und für Witcher hat er sich jetzt so viele Muskeln draufgepackt, dass er im Sixpack in der Badehose am Strand langlaufen kann.
Er hat ja auch noch Brüder, die er dann schicken kann. Vielleicht drei Hemsworths gemeinsam.
Also dieser Alte fällt ja raus,
Luke, ja.
Und der andere ist zu teuer. Es kann nur einen geben.
Michael, wen hast du? Die laufen doch in Baywatch immer so lustig in Zeitlupe am Strand lang, oder? Und ich finde, in Flash war Grant Gustin super schnell unterwegs und jetzt kann er für Baywatch mal lernen, ganz langsam zu laufen. Deswegen schlage ich mal den vor. Der ist auch ungefähr, glaube ich, in dem Alter, in dem Hasselhoff war.
Ich habe überlegt, so was braucht ein echter Hasselhoff. Eine echte Hasselhoff-Kopie muss gleichzeitig noch versuchen, Sänger zu sein.
Okay.
Semi-talentiert als Schauspieler sein. Ja. Und deutsche Vorfahren haben. Und dann habe ich gedacht, Nick Jonas. Gott. Nick Jonas hat irgendwo in ganz früheren Vorfahren, kommt er aus Deutschland. Ich finde, er ist auch nur so mittelbegabt als Schauspieler, obwohl er in diesem Kingdom, diesem MMA-Ding ganz gut war. Und vom Alter kommt er auch ungefähr hin. Und es ist ja so ein schöner Typ, wie die überall bei Baywatch rumlaufen. Also würde ich sofort sagen, den verpflichten. Der ist perfekt dafür. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille.
Aloha.
Und Holger Lippgemann.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, heute haben wir ein kleines Netflix-Special, weil wir uns mit drei Serien beschäftigen, die irgendwie Netflix zeitgleich diese Woche auf den Markt geworfen hat. Holger hat nur zwei davon gesehen, bleibt aber am Ende noch bei sitzen, weil wir die letzte Serie, glaube ich, nur ein bisschen kürzer machen werden. Aber gemeinsam gesehen haben wir The Gentlemen, die Serie von Guy Ritchie. Ist es ein Spin-off, ist es eine Fortsetzung, klären wir gleich, von seinem Kinofilm von 2019. Wir sprechen über Das Signal, die ich vor, glaube ich, 2 oder 3 Wochen schon erwähnt hatte, als wir über Constellation gesprochen haben, weil die inhaltlich relativ ähnlich ist. Eine deutsche Mystery-Serie mit Peri Baumeister als Astronautin. Und Michael und ich haben dann noch gesehen Super Sex, das Biopic über Rocco Siffredi, den italienischen Pornostar, das mit 7 Folgen jetzt bei Netflix gestartet ist und bei der
Berlinale,
genau, bei der Berlinale gelaufen ist. Und da haben wir auch mal reingeschaut, damit ihr das nicht machen müsst. Und also 3 Netflix-Sachen dabei. Dürfte bei euch auch der populärste Streaming-Dienst immer noch sein, trotz aller Defizite. Von daher könnte da was für euch dabei sein. Und ja, wir haben heute auch schon wieder Wünsche bekommen von Serien, die wir besprechen können. Es sind mittlerweile so viele, dass wir wirklich, sorry, nicht alle mit aufnehmen können. Aber heute kam zum Beispiel ein Wunsch nach Death and Other Details bei Disney Plus.
Genau, ich habe dir vorhin eine Mail geschrieben, dass ich
Wunsch kam nicht von dir, Michael. Auch eine Serie, wo ich irgendwann gehört hatte, die soll kommen bei Disney Plus, aber überhaupt nicht mitgekriegt. Also unangekündigt da, das holen wir dann in der nächsten Woche nach. Das war jetzt ein bisschen zu kurzfristig.
Tja.
Dann lass uns doch beginnen mit The Gentleman. Wie gesagt, hat was mit dem Guy Ritchie-Film von 2019 zu tun. 8 Folgen sind es, alle natürlich bei Netflix verfügbar. Guy Ritchie hat die ersten 2 Folgen, glaube ich, inszeniert. Er ist auch zumindest bei der ersten Folge als Autor dabei und ist auch als Creator der Serie gelistet. Und ich muss sagen, ich habe diesen Film von 2019 nicht gesehen gehabt. Ihr kanntet den, ne? Beide?
Ja.
Ja.
Guy Ritchie ist ja so dieser britische Gangster Pop, nenne ich es jetzt mal, so sein Genre. Ist The Gentleman das auch so gewesen?
Ja, das war so ein bisschen so die Rückkehr dahin, ne? Also der hatte dann ja irgendwann mal mit Sherlock Holmes und King Arthur so ein bisschen so in Richtung Hollywood-Blockbuster. Ich glaube, das Aladdin-Remake war auch von dem. Und Gentleman habe ich dann so empfunden, dass das quasi nach 10 Jahren oder so seine Rückkehr zu den Wurzeln sozusagen war. Genau, das war so ein britischer Gangsterfilm um einen Marihuana-König.
Ja, würde ich mich anschließen. Der ist gar nicht so super gut besprochen worden, der Film. Ne? Mhm. Also viele von den Guy Ritchie-Fans waren damit nicht so zufrieden.
Erinnere ich mich auch, ja.
Mir ging es allerdings anders. Ich fand den kreuzunterhaltsam und mir hat es eher Spaß gemacht, dass der mal sich wieder einen seiner klassischen Gangsterstoffe vorgenommen hat und die britisch-exzentrisch eingefärbt hat. Das ist ja das, was er immer macht.
Ja, Roland hat auch überlegt, ob er bei dem Podcast dabei sein will, hat es nicht geschafft. Er hat auch gesagt, dass er den Gentleman ziemlich super fand, also einen von Guy Ritchies besseren Filmen.
Colin Farrell hat da einen ziemlich tollen Auftritt. Ja. Der hat da eine richtig tolle Rolle.
Ja, das war ja sowieso ein Star-Ensemble ohne Ende. Matthew McConaughey hat
die Hauptrolle gespielt.
Den Drogenboss so gespielt. Genau. Hugh Grant war doch dabei und
Hugh Grant war dabei. Charlie Hunnam. Es war schon ganz gutes Ensemble. Ich würde jetzt auch sagen, dass ich schon mich als Guy Ritchie-Fan sehe, aber vor allem von seinen Gangsterfilmen. Und ich fand auch, dass der, ich sehe das wie Holger, dass der wirklich sehr unterhaltsam war. Und da waren so ein paar Szenen drin, bei denen der Kinosaal laut, wirklich sehr, sehr laut gelacht hat.
Spielen Kinofilm und Serie in der gleichen Zeit, ja, ne?
Ja.
Aber wie ich das überblicken konnte, gibt es keine figürliche Parallelen oder sind keine Figuren, die doppelt auftauchen?
Gar nicht.
Nee, also er hat, wenn man so will, Motive übernommen und halt eine sehr charmante Idee. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, das müssen wir eh verraten. Im Film ist es bereits so, dass als bombensichere Orte für Anbauplantagen von Dope die Landsitze englischer verarmter Adeliger ausgemacht werden. In der Serie ist es dann halt so, dass Theo James eigentlich ein Militär ist, aber in der Reihenfolge, ich glaube Nummer 2, wenn es darum geht, seinen Vater zu beerben, den Duke, als der dann stirbt, wird er nach Haus beordert und da geht die Serie los. Und dann wird ziemlich schnell klar, dass bei diesem Landhaus, ich glaube unter den Pferdeställen, so eine unterirdische Plantage ist und sein verstorbener Vater ganz tief im Drogengeschäft mit involviert war.
Was ich gedacht habe beim Gucken, wir haben ja vor ein paar Wochen über Mr. und Mrs. Smith gesprochen, die ja auch die IP eines Films im Titel trug und dann bis auf Motive gar nichts mit dem zu tun hatte, sondern eigentlich eine eigene Suppe gekocht hat. Das ist hier letztlich auch so. Also wie Holger sagt, das Marihuana-Plantagen unter Land sitzen, das ist eine Gemeinsamkeit. Und es gibt vielleicht so ein paar Figuren, die sich dann ähneln, aber das ist bei Guy Ritchie sowieso immer so ein bisschen gegeben.
Ja, zwei Sachen kann man noch sagen. Guy Ritchie hat ja für seine Gangsterfilme sowas wie einen eigenen Ton entwickelt.
Ja.
Und den nimmt er hier auf. Der findet hier genauso statt und dadurch hast du schon mal diese Brücke geschlagen. Also in gewisser Art und Weise ist es so, dass vielleicht auch nur in Anführungszeichen das Personal ausgetauscht wird. Ein Grundmotiv der Geschichte, es gibt dann, ich nenne es mal ein Drogenkartell und andere Kriminelle, die versuchen das zu übernehmen. Das ist eine Parallele auch zu dem Film.
Ja, stimmt absolut. Wobei das natürlich auch irgendwie so sehr typisch für Gangsterstoffe ist. Ne? Also am Ende, ich fand jetzt, es sieht so aus, wie ich mir so eine Gangsterserie von Guy Ritchie vorstelle. Die Verbindung zum Film ist aber von dieser Marihuana-Geschichte ab nicht zwingend für mich.
Nee, also der Punkt ist, die haben den Film schon, wenn man so will, als Brand gesehen und bauen jetzt nochmal eine Serie, die eigentlich alles zu erfüllen versucht, was am Film auch gut war. Gleichzeitig ist es so, man muss den Film nicht gesehen haben, um diese Serie zu schauen. Überhaupt nicht. Null. Die ist absolut eigenständig. Die sind eher parallel geführt.
Ich hatte kurz gedacht, weil es heißt ja, dass dieses Anwesen Halstead heißt es ja, Halstead Manor, glaube ich, wo das spielt. Da wird ja gesagt, das ist eins von 12 oder von 14, das variiert immer mal, von so einem Konglomerat, wo das alles läuft, dass die sozusagen einfach ein anderes Anwesen sind, aber der Boss, dem das gehört, ist ja ein anderer. Also es hat wirklich keine Verbindung.
Nee, gar nicht.
Und du hast eben schon gesagt, Holger, Theo James spielt die Hauptrolle, kennt man aus den Divergent, wie hießen die bei uns Filmen?
Die Bestimmung.
Die Bestimmung spielt Eddie Halstead und den sehen wir am Anfang der Serie, wie er so als UN-Blauhelm irgendwo unterwegs ist. Da wird er abgerufen von so einem Bediensteten, der ihm sagt, müsse unbedingt Sachen nach Hause kommen, weil sein Vater, der Duke, auf dem Sterbebett liegt. Und dann fährt er nach Hause und der Duke stirbt und dann geht es an die große Testamentseröffnung und sein großer Bruder Freddy, ein sehr den Drogen zugeneigter und
ist der Loser der Familie.
Ist der Loser, das schwarze Schaf, genau, freut sich schon, dass er jetzt endlich
der Duke wird.
Genau, und seine Geldsorgen alle vorbei sind. Gespielt wird er von Daniel Ings. Der muss dann bei der Testamentseröffnung mitbekommen, dass sein kleiner Bruder jetzt das Haus und die Titel erbt und die ganzen Probleme, die mit Halstead Manor auch zusammenhängen.
Und an diesem Punkt, da hat mich die Serie schon gehabt, weil die Art und Weise, wie Freddy darauf reagiert, dass er in der Erbfolge übergangen wird, gefühlt ein 15-minütiger Monolog. Es ist eine unfassbar lange Szene, wie er sich darüber beschwert und sich immer mehr in Rage redet. Also allein in der Art und Weise, wie das inszeniert ist und wie das ausgewalzt wird und wie dieser Typ sich immer mehr um Kopf und Kragen redet und alle anderen im Raum schon seit Minuten nur noch mit dem Augenrollen sind, das war wieder so eine richtige Guy Ritchie-Szene. Das hast du in Filmen von dem, aber sonst nur wenige andere, die sowas machen würden oder wenn dann in dieser Form hinkriegen. Und da ist ihnen auch ein echter Coup gelungen, diese Besetzung von diesem Loser-Bruder mit dem Daniel Ings, ist für mich ein kleiner Geniestreich gewesen. der Typ ist in gewisser Art und Weise die unterhaltsamste Figur, die in der ganzen Serie auftauchen wird, finde ich. Weil jedes Mal, wenn der im Bild ist, geht's wieder ab. Und spätestens, wenn er ins Hühnerkostüm schlüpft, brechen bei mir alle Dämme.
Und warum er sich so aufregt, ist, weil er 8 Millionen Pfund Schulden hat bei einem Drogenkartell aus Liverpool, also das von so einem Prediger geleitet wird, John the Gospel Dixon, gespielt von Piers Quigley. Und als er das dann seinem Bruder beichtet, ist der tatsächlich so freundlich und versucht, dessen Probleme zu lösen. Und eine Lösung kommt ihm, als er mitbekommt halt, dass, wovon er nichts wusste, weil der Vater das geheim gehalten hatte, dass halt auf ihrem Anwesen Marihuana angebaut wird von der Glass-Familie. Das ist dann wiederum ein anderes Kartell. Der Patriarch ist Bobby Glass, wird gespielt von Ray Winstone, den wir nur in wenigen Szenen sehen, weil er eigentlich im Gefängnis sitzt. Geleitet wird das Unternehmen von seiner Tochter Susie, die von Kaya Scodelario gespielt wird. Das ist, man kann sagen, der Ersatz für Keira Knightley in Fluch der Karibik gewesen. Ich glaube, da kennt man sie am ehesten her. Und als wäre das nicht genug, gibt es noch ein paar andere Spielfiguren. Ein gewisser Stanley Johnston versucht um jeden Preis dieses Halstead-Männer zu bekommen. Der wird gespielt von Giancarlo Esposito in einer sehr überraschenden Rolle. Er hat mit Guy Ritchie bisher noch nichts zu tun gehabt, finde ich. Die Rolle ist nicht überraschend, weil es eine typische Esposito-Rolle ist.
Ich wollte gerade sagen, also ich würde ja sogar so weit gehen, dass er seine Rolle aus Mandalorian fortsetzt.
Ja. Aber dass er sozusagen bei Guy Ritchie auftaucht, ist eher so ein bisschen was Ungewöhnliches, weil damit verbindest du eigentlich so britische Charakterköpfe.
Das stimmt, ja.
Und gibt's noch ein Drogenkartell? Ich glaube, es gibt da noch ein, zwei. Es sind sehr, sehr viele, die sich um Halstead Manor und diese ganze Marktmacht
da. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht ins Detail gehen. So.
Ja, und dann läuft über die 8 Folgen ein Hin und Her ab, weil der Eddie Halstead will eigentlich in erster Linie, dass die Glass-Familie von seinem Anwesen verschwindet. Der will da eigentlich nichts mehr mit zu tun haben. Der will die weghaben. Aber um das zu machen, wird er immer tiefer in diese kriminellen Verwicklungen eingebunden. Er muss dann Leute umbringen, was für ihn als Ex-Soldat kein Problem ist und alles Mögliche.
Ich finde da den Seriencharakter ganz interessant. Also hier gibt es kein Monster of the Week, aber quasi das Problem der Woche.
Ja, total. Das habe ich auch gedacht. Das sind teilweise abgeschlossene Geschichten. Beim Gucken habe ich so das Wort Vignetten. Ich glaube, das haben wir noch nie im Podcast benutzt. Aber das sind so Vignetten, die einzelnen Folgen, die da ablaufen. Also es gibt natürlich den roten Faden, aber die haben auch was Eigenständiges.
Genau. Also irgendwie sehen sie wieder die Fälle wegschwimmen oder es geht eine ganze Zeit lang um halt eine größere Geldsumme und das läuft ständig so, dass die Figur von Eddie und Susie Glass sich irgendwie zusammenraufen müssen und die beiden, finde ich, bilden ja eigentlich das Paar im Mittelpunkt, wenn man so will, und das sind dann jeweils so Etappenschritte bis zum großen Finale.
Ich frage mal euch vorher, weil wie gesagt, ihr kennt den Film, ich kenne den Film nicht. Wie hat euch das gefallen? Also als Fans des Films, findet ihr die Serie auf dem gleichen Niveau, Michael?
Nee, auf dem gleichen Niveau finde ich sie nicht. Mir haben die ersten beiden Folgen sehr gut gefallen. Also was vor der Serie ja mein Fragezeichen war, kriegst du diesen, Holger hat ja vorhin gesagt, Guy Ritchie hat ein bisschen seine eigene Tonalität da gefunden, die ganz typisch für ihn ist, die charakteristisch ist, die man wiedererkennt. Und die verbinde ich halt auch mit einem sehr hohen Tempo. Ich hatte da so ein bisschen die Sorge, ob du das in einer Serie, die über mehrere Stunden läuft, so gut hinbekommst.
Mhm, weiß, was du meinst.
Ich finde nicht, dass ihnen das durchweg gelingt. Also ich weiß, dass ich die ersten beiden Folgen sehr unterhaltsam fand und da schon dachte, ich kann mich hier nachher dann hinsetzen und sagen, so, Operation gelungen, Patient lebt. Aber ab der 3. Folge verliert die sich für mich manchmal sehr in diesen, ihr habt es ja eben gesagt, in diesen Vignetten, in diesen Einzelplots, die nicht alle richtig doll konstruiert sind. Und ich bin auch nicht mit dem Ensemble vollends glücklich. Aber ich bin erstmal gespannt, was Holger sagt.
Nee, ich frage jetzt direkt nach, mit wem bist du denn unglücklich im Ensemble?
Ich finde Kaya Scodelario fürchterlich.
Okay.
Wenn wir hier Anti-Schauspielpreise vergeben würden, die hätte den dieses Quartal für mich. Ich fand die furchtbar. Ich kenne die ehrlich gesagt aus gar nichts, außer aus dem von Rüdiger erwähnten Fluch der Karibik-Film, wo ich mich an sie schlicht nicht erinnere. Aber die stach mir sofort super negativ raus.
Die hat doch auch in einer von diesen Jugendbuchverfilmungen
mit Maze Runner.
Nee, die habe ich nicht gesehen.
Genau.
Die habe ich nicht gesehen.
Genau, leider. Richtig. Da ist die mir, glaube ich, zum ersten Mal untergekommen.
Okay.
Das war genauso jetzt mit Theo James und ihr. Das war total seltsam, dass du quasi zwei Schauspieler in den Hauptrollen hast, die du aus Jugendbuchverfilmungen kennst, ne? Die ich eigentlich so abgespeichert habe als Teenager. Bleiben sie natürlich nicht, aber das war für mich irgendwie so ein Moment in der Besetzung, den ich so ein bisschen schräg fand. Dass sie nicht so das große Zugpferd ist und dass das eine Rolle für sie ist, wo ich es auch ein bisschen verwunderlich fand, dass sie dafür gecastet wurde, da gehe ich mit.
Okay.
Dass sie jetzt irgendwie eine schlechte Schauspielerin sei oder dass ich ihr eine goldene Himbeere dafür verleihen würde, so weit ist es nicht.
Ob sie eine schlechte Schauspielerin ist, weiß ich nicht. Nur jetzt speziell in dieser Serie fand ich das nicht gut.
Das ist aber auch eine ein bisschen komisch angelegte Figur, ne? Also so ein bisschen femme fatale soll da ja mit drinstecken, aber man weiß nicht, wie weit ihre Reize da jetzt irgendwie gehen sollen, weil sie gleichzeitig ja so eine kühle Geschäftsführerin des Drogenbusiness ist. Drängt sich für mich jetzt auch so niemand auf, wo ich sofort gedacht hätte, könnte man besser besetzen. Aber eine Sache beim Kino von Guy Ritchie ist ja, der macht ein Typenkino und der besetzt ständig Schauspieler als Typen. Und da passen dann manchmal Leute besser als andere. Also je exzentrischer seine Figuren sind, desto besser kommen die teilweise rüber. Also hier war es zum Beispiel so, was du vorhin gesagt hast, dass es diesen Gospel, diesen Prediger gibt. Das war zum Beispiel auch so eine Figur, habe ich mich jedes Mal gefreut, wenn der im Bild war, weil das wirklich alles Spaß gemacht hat um den. Und dieses Niveau kannst du aber irgendwie nicht halten. Du kannst natürlich auch nicht alle Figuren total exzentrisch machen. Dadurch kriegt das manchmal so eine leichte Unwucht, finde ich.
Na, die beiden Hauptfiguren ist ja so, also man kann sagen, dass das Ding nicht als Miniserie gedacht ist, sondern das ist als Serie angelegt. Also da sind am Ende Brotkrumen gelegt worden, dass da durchaus Pläne sind, das weiterzuführen. Ja. Und die beiden, also Eddie und Susie, haben ja eine gewisse Parallelität. Die sind beide von ihren Vätern in eine Rolle gezwungen worden und hatten da keine Wahl, dass sie sozusagen, die Susie ist halt ins Familienbusiness reingeboren worden und der Eddie hat jetzt nun von seinem Vater das Ding geerbt und die beiden müssen sich jetzt in dieser Welt rumlavieren. Die Susie hat das natürlich schon länger gemacht, deswegen ist die da schon mehr drinne. Ich fand die Skaia Scodelario total in Ordnung, ist mir jetzt wirklich nicht negativ aufgefallen. Aber was ich sagen muss, der Theo James, das war eine Wucht. Also ich finde, der hat eine unfassbare Präsenz in dem Ding. Der kommt da richtig cool rüber. Ich finde, der bringt das auch sehr gut rüber, diese beiden Facetten, dass er einerseits raus will, aber andererseits dann total von dem fasziniert ist, wo er reinrutscht. Und das ist nicht so leicht zu spielen, dass du einerseits von den Sachen so ein bisschen übermannt wirst, andererseits aber trotzdem die Feder in der Hand haben kannst. Also der lässt sich in die Situation reinbringen, bedauert da nichts. Also man merkt schon, dass der eigentlich für die Kriminalität geboren ist. Und ich habe den bisher immer so als schön ohne Substanz verbucht. Und ich finde, da geht er mit dieser Serie so ein bisschen raus.
Ja, das sind so eigentlich ganz interessante Figuren, die jungen Adligen. Ne? Ich habe den auch mal so ein bisschen wahrgenommen, dass das so ein leichter Schönling ist und der so ein bisschen posch rüberkommt. Und diesen Spagat zwischen gefühltem Adel und latenter Hochnäsigkeit oder Selbstsicherheit, wenn man es nett ausdrücken will, gepaart damit, dass das einer ist, der auch zuschlagen kann. Finde ich auch. Das kriegen die ganz gut hin mit dem.
Theo James als Hauptdarsteller funktioniert schon, aber es ist ein Problem, dass die Serie in den mittleren Folgen zu sehr auf diese ganzen schrägen anderen Figuren geht. Das ist natürlich typisch Ritchie. Also hier tauchen wirklich wahnsinnig skurrile Charaktere auf, aber in dieser Menge, in der das hier jetzt in der Serie passiert und durch diese Episodenstruktur, dass du dann quasi in jeder Episode so ein bisschen, du hast vorhin was von Monster der Woche, naja, so ein bisschen den Freak der Woche hast. Das lenkt mir eigentlich zu sehr weg von dieser Hauptfigur.
Ja, und eine Sache kommt noch dazu. In gewisser Art und Weise funktioniert das wie so ein Best of Guy Ritchie. Also es gibt so Themen, die bei ihm immer wieder vorkommen. Ja. Sei es Boxen zum Beispiel. Da hat er zu jedem hier eine Einzelfolge oder eine Figur. Da wirkt es ein bisschen so, als ob sie jetzt so eine Quersumme aus dem Werk von Guy Ritchie oder zumindest aus den Gangsterfilmen ziehen wollen und die dann unterbringen. Es gibt zum Beispiel noch die Figur von so einem Fixer, von diesem Dar Salim, diesem Dänen gespielt.
Der auch aus dem Bremer Tatort
stammt. Bremer Tatort, ne? Das fand ich ganz interessant, weil Guy Ritchie hat ja schon angekündigt, dass der jetzt noch eine nächste Serie macht, ne? The Donovans, Spinner von Ray Donovan, um so eine Londoner Fixer-Familie, die aber wohl auch irgendwie so ein bisschen zur Elite gehört.
Also wie so ein Testballon quasi jetzt, so eine Figur.
In gewisser Weise fühlte sich das so an, als ob er jetzt so eine Figur schon mal vorzieht und es von da dann wieder eine Verbindung geben wird zu dem, was er als nächstes macht.
Ich finde die Best of Guy Ritchie-Bemerkung ganz gut, weil es hatte manchmal so Checklistenhaftes. Also es kam irgendwann bestimmte Gruppierungen, ich will das nicht spoilern, auf, wo ich dann dachte, ach natürlich, die fehlen noch. So eine Figur musste ja auch noch jetzt haben. Und da haben sie mich ein bisschen verloren. Das hat für mich nicht rundrum funktioniert.
Da ist es ein bisschen Setzbau. Kastenhaft.
Ja, so abzählend.
Ja, es ist so ein bisschen, wenn du das guckst. Ich finde das Kreuz unterhaltsam. Ja. Ich habe mich gut vergnügt mit den 8 Folgen. Aber es ist schon ein bisschen, dass man ein bisschen sich dabei erwischt und fragt, wo ist jetzt der rote Faden geblieben?
Ja.
Ich weiß gar nicht, ist es Folge 3 oder 4, die sich um diesen Jimmy dreht? Der ist derjenige, der sich um das Marihuana im Keller kümmert, der dann irgendwie in der Folge an einer Autoraststätte irgendwie in ein Restaurant geht und dann mit so einem Mädel anbandelt. Und du denkst die ganze Zeit, hä, was hat das denn jetzt mit dem zu tun und sowas halt. Das kommt dann nachher natürlich alles zusammen. Und diese ganzen scheinbar wahllos hingeworfenen Vignetten werden dann so gerade in der vorletzten Folge dann wieder zusammengefügt, wo du merkst, aha, das alles orchestriert. Und genauso wie Guy Ritchie da eine Idee hatte, hatte da jemand im Hintergrund eine Idee mit dem Ganzen. Aber während des Guckens ist man dann doch schon, denkst du, okay, jetzt wird es aber so ein bisschen zerfasert.
Also ich habe es nicht als richtige Durchhänger wahrgenommen wie du, Michael, aber die ganze Serie hätte man auch in 6 statt in 8 Folgen erzählen können. Und diese 6 Folgen wären dann vielleicht ein Tick schneller gewesen und das wäre wiederum Ritchie-hafter gewesen.
Ja.
Vielleicht hätte man einfach diesen Plot ein bisschen mehr durchprügeln müssen.
Wie fandet ihr Giancarlo Esposito?
Das war so eine Nebenfigur. Also ich fand sowohl Ray Winstone eigentlich ein bisschen schwach. Gerade diese Gangsterbosse waren sonst sehr geile Ritchie-Figuren. Winstone selber ist eigentlich ein sehr geiler Typ. Aber aus dem machen sie ein bisschen wenig. Das Interessanteste an ihm ist sein Hobby.
Ja, Tauben züchten oder was?
Genau.
Unterschreibe ich. Bei Esposito habe ich bei seinen Auftritten gedacht, er muss langsam aufpassen. Er spielt ja wirklich jetzt zum wiederholten Mal so eine Rolle. Und so ein bisschen kennt man den Trick jetzt. Das ist nicht mehr so aufregend, wie es das vielleicht mal gewesen ist eine Zeit lang. Es wiederholt sich.
Ich fand es halt ein bisschen komisch, dass er dann ist er schon in der ersten Folge dabei? Ich glaube, in der ersten Folge ist er schon dabei. Und dann ist er 3 oder 4 Folgen nicht mehr dabei. Ritchie wirft da oftmals so Sachen hin und nimmt das dann erst 3, 4 Folgen später wieder auf. Und ich weiß nicht, ob das für so ein Serial das Erzählen der richtige Angang ist.
Ja, aber ich finde das ja begründet, weil es da so, ich sag mal, einen Stellvertreterkonflikt gibt.
Aber das selbst sein, was ist es, Sekretär oder der da immer rumschlawenzelt, der ist ja auch da nicht mehr dabei. Also der ist ja von Anfang bis Ende daran interessiert, dieses Halstead Manor zu übernehmen, aber irgendwann, 2, 3 Folgen lang spielt das überhaupt keine Rolle mehr.
Ja.
Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht spoiler. Ich weiß, was du meinst. Das ist aber etwas, das würde ich der Serie jetzt nicht vorwerfen. Bei so einem klassischen Seriencharakter wäre das vielleicht der Fall. Aber da ja doch irgendwie mit ein bisschen mehr Schlingern eine Geschichte über 8 Folgen weitererzählt wird, konnte ich damit eigentlich ganz gut leben.
Ich teile eure Ansicht, dass die sehr unterhaltsam war. Ich glaube, woraus meine Enttäuschung, nenne ich es jetzt mal, ist ein bisschen großes Wort, aber so ein bisschen resultierte, war, dass mir Szenen gefehlt haben jetzt am Ende oder eine genügende Menge an Szenen, die ich für, ich sag mal, erinnerungswürdig halte. Wenn ich an den Film denke, habe ich sofort 3, 4 Szenen vor Augen, wo ich im Kino dachte, das ist ein Kracher, das ist super witzig oder da kommt irgendwie eine Gewalteskalation komplett aus dem Nichts und ist irgendwie pfiffig eingebaut. Und die Serie hat viele gute Momente, aber so diese Glanzmomente, nenne ich es mal, davon gab es ziemlich wenig für mich.
Ja, das Hühnerkostüm ist definitiv einer.
Auf jeden Fall.
Ja, das Hühnerkostüm am ehesten.
Das
ja.
Mit den Sinti und Roma, wie die da eingebunden werden, fand ich eigentlich auch ziemlich cool. Also es gibt da so eine Sequenz, die kann man ja vielleicht verraten, die werden als Drogenkuriere nach Europa benutzt und wenn sie dann immer wieder über die Grenze wollen, fand ich super. Das war jetzt nicht so, wenn du jetzt so blutige Szenen willst, klar, da ist ein bisschen weniger, aber...
Nicht zwingend nur blutig.
Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, Kinofilme sind dann in anderer Art und Weise dichter gewirkt. Von einem guten Kinofilm erwarte ich in anderer Art und Weise, dass ich mich an mehrere Szenen erinnere, als ich das vielleicht von einer Serienstaffel tue.
Ja, vielleicht. Aber ich hätte trotzdem in einigen Folgen mir mal schöne Höhepunkte oder so gewünscht. Ja. Und gerade das Finale ist die schwächste Folge der Staffel und das fand ich dann ein bisschen doof. Ich bin da enttäuschter rausgegangen, als ich die ersten Folgen noch empfunden habe, weil die letzte, da stolperten sie wirklich ein bisschen. Da fand ich auch einige Dialoge etwas unglücklich.
Also nach hinten hin zieht sich's wirklich ein bisschen.
Weil sie mit der letzten Folge die Grundlage für die nächste Staffel liefern. Das ist der Hauptgrund.
Wahrscheinlich. Und ein bisschen hatte ich auch so das Gefühl, diese Entwicklung, die diese Theo James-Figur als Hauptfigur nimmt, die ist vielleicht schon viel zu früh auserzählt.
Ja. Genau so ist es.
Also da hast du jetzt nicht die Schlusswendung, die ihn auf die eine oder andere Seite zieht. Hätte man sich ja vorstellen können als das Finale, wo man dann sich zum ersten Mal bekennen muss und eine Entscheidung treffen. Das machen sie hier nicht, sondern das ist eher so ein Rübergleiten zur dunklen Seite.
Ja, und Rüdiger hat auch recht, wenn er sagt, da ist am Ende, da sollen schon so Brücken zur zweiten Staffel geschlagen werden. Was ich nicht unbedingt glücklich fand. Also ich hätte mir da lieber nochmal einen Kracher gewünscht, als die Aussicht auf Staffel 2, bei der ich jetzt dann auch das Gefühl hatte, dachte, okay, da geht's dann halt einfach weiter. Ich weiß auch nicht, dass sie da jetzt eine ganz tolle, originelle Ausgangssituation irgendwie konstruieren.
Da werden sie andere exzentrische Gegenspieler reinbringen.
Ja, genau.
Vielleicht werden sie sogar bei Erfolg sagen, wir verbinden den Film und die Serie dann doch noch irgendwie miteinander.
Ich finde eine Sache, die ja ein bisschen typisch ist für die Guy Ritchie-Filme, die haben immer relativ viel Personal und das führt aber gleichzeitig dazu, dass die auch in der Wahrnehmung eher Ensemblestücke sind.
Ja.
Und dementsprechend aber auch die Hauptfiguren in Anführungszeichen schwächer oder ein bisschen zurückgezogen gegenüber einem klassischeren Erzählen. Und ich glaube, was hier zum Teil passiert ist, dass Nebenfiguren, die am Anfang ziemlich weit draußen sind im Plot, dann plötzlich nach hinten hin nochmal ihre Szenen bekommen.
Ja.
Also mir fällt da jetzt zum Beispiel die Mutter von Eddie und Freddy ein.
Julie Richardson spielt die.
Ne, am Anfang ist sie so eine Stichwortgeberin und die wird immer aktiver im Laufe der Staffel. Es gibt noch einen Subplot, der sich um Winnie Jones als Hausmeister oder Gutsverwalter. Ne?
Genau, der Hagrid von The Gentleman.
Ja,
genau. Knaller. Der war ein Knaller. Das war wirklich super.
Da muss ich sagen, Winnie Jones. Ex-Fußballer.
Ja, der muss bei Guy Ritchie
man kennt ihn, wie er das hat. War er der, dass er das Kind umgegrätscht hat?
Der das Kind getackelt hat.
Ich habe den lange nicht mehr gesehen, weil ich habe die ganzen Guy Ritchie, also bei Sherlock Holmes war er nicht dabei.
Nee,
so die ganzen Guy Ritchie Gangsterfilme habe ich nicht alle gesehen.
Bei den frühen, ja.
Ich habe den hier damals in diesem Mean Machine, da war er Fußballer, dann habe ich ihn in Eurotrip als Hooligan und war er nicht bei einem X-Film?
Er war der Juggernaut im X-Men-Film.
Ja. Das war so meine letzte Verbindung mit dem und ich habe den immer so als tumpen, miesen Schauspieler, den man irgendwie so für Gimmicks hat. Aber ich war hier wirklich überrascht, dass der tatsächlich mittlerweile ein bisschen Schauspieler gelernt hat, oder?
Winnie Jones ist ja eine unfassbare Figur. Der hat sich in seinem Leben an zwei Berufen versucht, für die er kein Talent hatte. Und sowohl mit dem Profifußball hat es funktioniert, obwohl der Typ auf dem Feld eher wie The Equalizer funktioniert hat.
Das klingt gut.
Ja, wirklich.
Muss ich mir mal ansehen.
Und jetzt, ja, ich weiß genau, was du meinst. Auch da spielt das Alter, glaube ich, eine Rolle. Also dem ist auch so eine gewisse Gravitas zugewachsen und der muss gar nicht so viel machen, aber es funktioniert. Und im Grunde genommen haben sie ja eigentlich fast einen überraschend gefühligen Handlungsstrang um ihn gesponnen.
Ja, total.
Das war für mich eigentlich einer der, ich nenne es mal, besten Gags in der Staffel, dass Vinnie Jones, der ja bei Guy Ritchie, wie gesagt, schon aufgetaucht ist und da ja dann auch so seiner Physis entsprechend von Ritchie besetzt wurde und seinem Typ gemäß, hier eigentlich ganz anders auftritt, als ich ihn in der Ritchie-Kombi empfinde. Das war mit ein Staffel-Highlight. Der war super.
Ich finde, die Serie hat auch einen guten Look, oder?
Ja, ja.
Ja.
Die sieht gut aus. Dieses Stylische, was Ritchies Kino auch
hat. Ja, aber auch diese ganzen Klamotten, mit denen die da rum. also das sind schon so Klischee-Klamotten aus dem British Shop.
Ja, weißt du noch, wie Colin Farrell im Film angezogen war? So sehen hier einige aus.
Ja.
Hat einer nachgeguckt, wo sie das gedreht haben, wo dieses Halstead Manor steht?
Nee,
auch ganz hübsches Anwesen. Also könnte ich mir auch vorstellen, da zu leben.
Ich habe überlegt, ob das eines der Anwesen ist, wo sie beim Film gedreht haben, weil es mir so bekannt vorkam. Ich habe das Gefühl, da ist eine der dramatischen Szenen.
Es gibt
Szenen,
wahrscheinlich so ein paar britische Adelshäuser, die du mieten kannst für Dreharbeiten und deswegen in schon mehreren Filmen oder Serien aufgetaucht sind. Ja. Also ich glaube, selbst du, Michael, wenn du jetzt ein bisschen unglücklich bist, du hast es aber auch mit Vergnügen geschaut, oder?
Ich fand die wirklich unterhaltsam. Wenn da wieder einer seine so eine britische Slang-Schimpftirade loslässt, wie man die halt nur von Ritchie kennt, da habe ich mich gut amüsiert. Da waren tolle Figuren drin. Ich fand die unterhaltsam, mit ein paar Hängern zwischendurch. War keine schlechte Serie. Ich habe da Spaß mit gehabt.
Geht mir ähnlich. Also ich würde schon sagen, ich würde mich zu einer Empfehlung durchringen.
Ja, ja. Also ich finde, das kann man gut weggucken. Da hat man ein bisschen Spaß dabei. Es ist deutlich besser als vieles andere, was Netflix dieses Jahr rausgebracht hat.
Und was Guy Ritchie teilweise auch gemacht hat, das muss man auch sagen.
Also. Ja, und er kriegt umgekehrt aber auch das hin, was viele andere nicht schaffen, nämlich prägnante Figuren zu schaffen. Und wie gesagt, Freddy ist für mich ein totales Highlight. Es gibt noch in dieser Marihuana-Plantage so ein, ich nenne ihn mal den Gärtner.
Das ist der Jimmy, den ich vorhin gesagt habe.
Jimmy heißt
der? Das ist der mit der Frau da.
Der die ganze Zeit so Kiffermonologe aufsagt.
Ist auch ein guter Typ.
Bisschen langsam und jetzt hat er plötzlich wieder Heißhunger. Den finde ich auch sehr witzig. Es gibt schon viele einzelne Szenen, die ganz gut funktionieren. Da ist es eher so das Große und Ganze, das an einigen Stellen so ein bisschen knirscht.
Genau, genau.
Und umgekehrt, ich glaube auch, dass man mit einer besseren Besetzung vielleicht noch ein bisschen mehr hätte rausholen können bei zwei, drei Figuren. Aber ich bin letztendlich zufrieden mit dem, was ich da kriege.
Genau.
Wer es kann und wer es sich zutraut, sollte auf jeden Fall auf Englisch gucken, weil bei Guy Ritchie sowieso geht viel an Atmo verloren, wenn man halt den Original-Slang nicht dabei hat, würde ich noch in die Runde werfen. Und ich finde, es ist nicht so schwierig verständlich wie bei vielen anderen, weil sie sich mit ihren, ist bei Ritchie nicht immer sonst Cockney-Akzent und sowas alles, wenn er da in London ist. Hier ist es nicht so heftig. Also sie sprechen schon relativ nah an Queen's English, so ungefähr.
Naja, aber diese eine Gangstertruppe um den Gospel, das ist ja auch Liverpudlian.
Ja, aber die haben ja nun wirklich so wenig Szenen, dass ich finde, das fällt nicht so ins Gewicht.
Okay, aber das wäre zum Beispiel sowas, wo du dann auch wieder Dialekt hast.
Also, eine Empfehlung mit Einschränkungen für uns für The Gentleman.
Yes.
Dann lass uns übergehen zu Das Signal, genauso wie The Gentleman gestern erschienen, anders als The Gentleman, aber nur 4 Folgen.
Ja.
Wie lange sind die, 50 Minuten ungefähr?
Eine ist deutlich länger, ne? Ja, 1 Stunde und 7,
glaube ich. Eine, ja. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass es so ein bisschen eine Ähnlichkeit mit Constellation hat. Habe ich da damals zu viel versprochen oder ist das wirklich so inhaltlich?
Nee, das ist wahr. Das ist fast schon merkwürdig, wie ähnlich sich die beiden sind. Da haben wir jetzt ein Deep Impact Armageddon-Szenario fast. Das ist schon witzig.
Ich habe Constellation leider nicht gesehen.
Ah, okay.
Aber dieses Sci-Fi-Untergenre, Astronaut im Weltraum, hat was gesehen, hat was entdeckt, hat was gehört, bringt irgendwas auf die Erde mit. Das habe ich schon zum Erbrechen oft gesehen.
Ja, klar.
Das ist aber durchaus ein Problem, wenn man das als Grundkonstruktion seiner Geschichte hat.
Hauptfigur ist Paula, gespielt von Peri Baumeister, eine Astronautin auf der ISS, die dort als Ausgangspunkt der Geschichte ein mysteriöses Signal empfängt. Das Signal heißt einfach nur Hallo. Und da glaubt sie, dass sie Kontakt zu Außerirdischen hergestellt hat.
Die mal Hallo gesagt.
Genau. Und dann ist ihre Mission auf der ISS vorbei und sie soll nach Hause zurückkehren. Ich glaube, die landen in Chile. Auf jeden Fall hat sie dann sozusagen noch mit ihrem Ehemann, der gespielt wird von Florian David Fitz, der auch am Drehbuch beteiligt gewesen ist, an ihrer kleinen Tochter kommuniziert. Und die freuen sich darauf, dass sie jetzt endlich nach Hause kommt, gehen da in die Zentrale und sehen, wie sie landet. Bei der Landung gibt es allerdings einen Zwischenfall, weil sie dafür zuständig ist, den Fallschirm auszulösen für die Kapsel und das nicht macht, woraufhin ihr Co-Pilot in Panik gerät und da nicht rankommt, weil er von den Schwerkräften in den Sitz gedrückt wird und in letzter Sekunde löst sie den Fallschirm doch noch aus und dann sind sie alle erleichtert, aber Mutti ist wieder heil zurück auf die Erde gekommen und dann wollen sie sie vom Flughafen abholen und sie sehen auf der Anzeigentafel, dass erstmal delayed steht und dann gar nichts mehr steht und auf einmal stellt sich raus, der Flug ist nicht mehr auffindbar. Und jetzt ist die Frage, ist der abgestürzt, ist der entführt worden, was auch immer. Was man aber noch sagen muss, ist, dass es ist zwar vielleicht schon ein bisschen vorgegriffen, aber weil es doch essentiell für die Geschichte ist, dass dann nach und nach bei den ermittelnden Beamten, die diesem Verschwinden des Flugzeuges nachgehen, der Verdacht reift, dass die Paula mit einer der Verantwortlichen für das Verschwinden dieses Fluges sein könnte. Genau. Warum auch immer, was dahinter steckt. Das führt natürlich dazu, dass alle auf die Familie stinkig sind. Der Vater, also der Sven, die Florian David Fitz Figur, hat dann auch Sorge um seine Tochter und so. Und der macht sich dann wiederum auf eigene Faust auf, die Hintergründe aufzuklären, weil er sich das irgendwie nicht so ganz erklären kann, was da passiert ist, obwohl er, einen ganz bösen Traum gehabt hatte, dass sie nicht überleben würde. Also auch noch was Prophetisches in dem Ganzen drinne. Und dann spielt sich über diese 4 Folgen ein Mysterium ab, das in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen geht, wo ganz wie bei Guy Ritchie auch viele Figuren mit eigenen Interessen dran beteiligt sind. Bis zu einer, ich weiß gar nicht, ob die Figur von Katharina Thalbach eine Reichsbürgerin sein sollte oder irgend sowas.
Eine Prepperin.
Ja, aber die sagt ja irgendwann was, dass sie auch was mit der Regierung mit Probleme hat und so. Also es sind auch hier sehr viele bizarre Figuren zusammengemixt.
Es ist ja nur die Hälfte der Folgen, die Constellation hat, aber es sind gefühlt mehr Leute da reingeschmissen, oder? Constellation war ja sehr auf ein paar Charaktere zugespitzt und hier hast du wirklich so einen Kuriositätenstadel.
Ja, Constellation war ja lange Zeit dann in der schwedischen Einöde, wo keine Menschen waren und hier bist du ja wirklich in Städten und so und wie gesagt die Angehörigen von den Flügen und dann hast du die Weltraumbehörden und was weiß ich alle, die da reingehen und die Polizisten und so.
Genau.
Holger, du wolltest die eigentlich gucken und hast dann nach 10 Minuten nervt abgebrochen und hast dich dann doch noch durchgerungen, die 4 Folgen zu Ende zu schauen.
Ja, ihr habt das gar nicht gesehen, weil Podcast ja rein akustisch funktioniert, aber als du vorhin übermoderiert hast dann lass uns jetzt über das Signal sprechen, hat sich Holgers Gesicht verfinstert, auf eine Art, wie ich das lange nicht gesehen habe. Ich bin gespannt.
Also Holger, A, warum hast du nach 10 Minuten aufgeben wollen? Und B, warum hast du es denn doch nicht getan?
Also ich habe in den ersten 10 Minuten, glaube ich, 3-mal laut Scheiße geschrien. Ich muss ausholen. Es gibt im deutschen Kino im Mainstream-Kino, muss man sagen. Eine Art und Weise mit Erzählung und mit Gefühl, mit Sentiment umzugehen, die ich sehr schwierig finde. Also als großes Beispiel dafür möchte ich mal die Til Schweiger-Filme nennen.
Ja.
Da hat man immer den Eindruck, dass die eigentlich nicht wirklich ein Interesse an den Geschichten haben, die sie erzählen, sondern ein Interesse an der Manipulation des Zuschauers dahingehend, dass es ihn interessiert, dass es ihn packt, dass es ihm gefällt, was er sieht. Und in den ersten Szenen von diesem Stück hatte ich den Eindruck, dass die genau den gleichen Fehler machen. Dann gibt es das Töchterchen der Hauptfigur, ganz bezauberndes kleines Mädchen mit unfassbar großen Augen. Und die wird dann als erstes charakterisiert über eine Behinderung, die sie hat, nämlich dass sie taub ist. Dann hat man aber sofort das Gefühl, gibt es nicht irgendeine schöne Behinderung? Gibt es nicht irgendeine Art und Weise, wie wir das einsetzen können, damit die Zuschauer Mitleid mit ihr haben, wir aber trotzdem noch verstehen können, was sie sagt. Und dann gibt's erst die Kommunikation über Zeichensprache zwischen Vater und Tochter, als die nachts aufstehen soll, um sich die Landung der Mutter anzuschauen, die zu dem Zeitpunkt im All ist. Und gleich als nächstes sehen wir dann Hörgeräte auf der Ladestation, die sie dann einsetzt und peng, kann sie ganz normal und nicht so verwaschen, wie man das von tauben Menschen eigentlich kennt, sprechen und sich ausdrücken. Das sind solche Sachen, die finde ich schwierig. Als nächstes springen wir dann sofort in diese Kapsel mit der Mutter, die gegen den Boden schießt und das wird sofort als ein Wettlauf gegen die Zeit inszeniert. Sie muss jetzt den Fallschirm noch drücken, sonst zerschellen die. Wir wissen, dass sie den drücken muss, weil sonst kommt diese ganze Erzählung überhaupt nicht in die Gänge. Ja. Sie könnten uns nie den Verlust dieser Figur, die noch gar nicht eingeführt ist, als allererstes vorsetzen. Daraus entsteht dann schon so für mich so eine Falschheit im Angang der Erzählung, die ich echt problematisch fand. Und in gewisser Art und Weise zieht sich das durch. Was die, glaube ich, eigentlich machen wollten, ist so ein Mystery-Sci-Fi-Stück in einem Steven Spielberg-Stil zu erzählen.
Was?
Ja, also Spielberg zeichnet sich ja unter anderem dadurch aus, die besondere Art und Weise, wie er Gefühl und Familie mit Handlung in Einklang bringt.
Ja.
Und gleichzeitig eine Inszenierung, die eigentlich eine Form von Spannungsinszenierung ist, die immer auf das Nächste verweist. Und diese ersten Szenen, die versuchen das bereits, ohne allerdings irgendwie diese inszenatorische Meisterschaft zu haben, weshalb das für mich pappig geblieben ist.
Ich glaube, da gehst du mit den Ansprüchen sogar noch zu hoch. Meine Assoziation war, da versuchen sie M. Night Shyamalan zu machen.
Shyamalan denkt man ja immer, wenn ein Twist nicht funktioniert, dann war es ein Shyamalan.
Ja, das auch, weil der Twist am Ende nicht funktioniert. Aber du hast zum Beispiel, wenn du dir mal die Bilder anguckst, die rausgegeben worden sind, du hast dieses Bild von Florian David Fitz und seiner kleinen Tochter im Maisfeld. Das ist automatisch Signs. Und das Signal Signs, also ich habe da gleich gedacht, ah, guck mal, da haben sie sich ein bisschen von Shyamalan inspirieren lassen.
Disclaimer, jetzt darf ich mal kommentieren. Seitdem ich Spielberg in den Mund genommen habe, hat Michael das verstörte Gesicht.
Ja, ich finde es interessant, mit welchen Namen wir jetzt das Signal in einem Atemzug genannt haben. Ich bin sehr beeindruckt. Mir ist eigentlich auch Shyamalan zu hoch. Der hat ja 2, 3 gute Filme.
Aber nicht Science.
Nee, Science nicht.
So, okay, aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Das ist doch schon so ein Versuch von einer deutschen Produktion, irgendwie was Internationales zu machen.
Absolut.
Und eine Form der Erzählung zu finden, die halt dieses Deutsch-Piefige hinter sich lässt.
Ja, klar.
Und sich irgendwie in Genre bewegt. Das wäre nämlich für mich dann einer der nächsten Kritikpunkte. Wenn du Genre machst, musst du Genre kennen. Aber das hier ist kein Science-Fiction-Film, sondern das fühlt sich eher an wie eine Imitation, wie die Imitation eines Science-Fiction-Films, genau.
Ja, bevor ich irgendwas sage, die einer Frage bist du jetzt noch ausgewichen. Du hast noch nicht gesagt, warum du weitergeguckt hast. Das leuchtet mir alles ein, aber warum hast du weitergeguckt?
Reines schlechtes Gewissen euch gegenüber. Ich habe gesagt, ich mach das und nach 10 Minuten war mir total klar, die Zeitdiebe sind unterwegs und dir wird die Lebenszeit geklaut.
Aber guck mal, siehst du mal positiv, wenn ich dich am Ende des Jahres frage, Holger.
Habe ich eine Serie mehr?
Genau, was ist die schlechteste Serie des Jahres? Dann hast du was.
Dafür, dass ich mit mir betteln müssen, damit ich die nicht nehme. Zwischendurch habe ich echt gedacht, dass die mich gebrochen hat. Ich weiß wirklich, dass ich in der 3. Folge gedacht habe, ich muss irgendwie gerade an einem Fiebertraum leiden oder so. Ich konnte es nicht fassen, wie schlecht das ist.
Also jetzt schockiere ich euch mal. Ich fand es nicht so schlimm.
Okay.
Ja, da schockiert es mich wirklich. Also wirklich. Ohne Witz jetzt.
Ich will jetzt nicht sagen, dass es eine gute Serie ist oder so. Aber Michael, du hast bei uns im Podcast Constellation so hochgelobt. Also du mochtest die ja total gerne. Als,
ja, mir gefiel die.
Der einzige, glaube ich, bei uns.
Ja.
Und mich hat die Serie viel weniger genervt als Constellation. Ich will jetzt nicht sagen, dass Das Signal die bessere Serie ist, aber es ist die kürzere Serie. Und das macht sie mir schon sympathisch. Deswegen, wenn man das nur in 4 Folgen erzählt, habe ich gesagt, okay, kann ich mit leben. Ja, das hat viel Schlechtes und sowas alles. Aber da habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt mein Leben verschenkt habe mit. Bei Constellation, weiß ich nicht so recht.
Verstehe ich schon. Wenn man sich durch irgendwas 10 Stunden durchlangweilt und dann muss man sich nur bei was anderem 4 Stunden langweilen, stimmt einem das vielleicht milder. Das kann ich sogar nachvollziehen. Aber hier, konnte ich wirklich lange bei nichts mehr sagen, aber hier hat für mich absolut rein gar nichts funktioniert. Das war für mich nach 20 Minuten war die Serie eigentlich durch und es hätte mich wirklich überrascht, wenn da noch irgendetwas gekommen wäre, das mich in irgendeiner Form hätte überzeugen können. Es kam aber erstaunlicherweise auch nicht.
Darf ich, bevor wir weiter auf die Serie einschlagen, vielleicht 2, 3 positive Sachen,
ja,
die mir halbwegs gefallen
haben. Mach mal. Ich schließe mich dann gleich an.
Wir haben schon die Tochter erwähnt. Charlie wird gespielt von Yuna Bennett. Ich glaube, sie ist 11 Jahre alt oder so, die Schauspielerin.
Ganz bezaubernd.
Da muss ich sagen, was so deutsche Kinderstars angeht, gehört für mich das zu den Besseren. Ich finde, das ist keine leichte Rolle. Ich bin mir relativ sicher, ich habe es versucht rauszufinden, habe es aber nicht komplett verifizieren können, dass die selber nicht gehörlos ist. Aber ich finde, die spielt das sehr gut. Und wenn sie dann sauer auf ihren Vater ist und nicht mit ihm reden will und das Hörgerät dann extra rausnimmt, ich finde, das macht sie sehr gut. Also es hat mir gut gefallen.
Also man muss wirklich sagen, im Mittelpunkt steht diese Familie und dementsprechend hat sie aber auch viele Szenen, ja, und sie hat auch viele Szenen, die wichtig sind und sie hat auch Szenen, die davon leben, wie sie reagiert. Also das ist schon kein leichter Part für die kleine junge Schauspielerin. Also wenn ich dem Film irgendwas vorwerfen kann, mit ihr hat das alles überhaupt nichts zu tun.
Und das andere ist der Twist am Ende. Da sind einige blöde, vorhersehbare Sachen am Ende dabei. Aber wie sie am Ende verraten, was hinter dieser Botschaft aus dem All steckt, das fand ich gar nicht so blöd.
Ja, okay. Vielleicht zur Struktur einmal. Eigentlich scheint es so, als ob mit dem Ende der 3. Folge die komplette Geschichte zu Ende erzählt ist. Die komplette 4. Folge ist nochmal ein Anhang. Diese 4. Folge selber nimmt 2 Wendungen nochmal. Also ein bisschen fühlt sich das auch an wie so ein rangeklatschtes Ende. Ich weiß, was du meinst. Also erzählerisch mit dem letzten Twist, wenn du so willst, haben sie ja so eine Ellipse. Sie kehren zu etwas zurück, das ziemlich am Anfang eingeführt, ja,
genau,
wurde. Das Motiv, das sie dahin trägt, ist aber zum Beispiel eins, das für mich überhaupt nicht aufgegangen ist und nicht funktioniert hat. Weil wenn Stimmen oder Botschaften aus dem All kommen, glaube ich nicht, dass sie Hallo sagen.
Ja, aber das wird ja gut erklärt.
Ja, klar, aber es ist, die Annahme vorher ist Banane. Wenn ich vorher abspringe, ist es egal, dass es am Ende rauskommt, da war ein Pferd.
Diese Figur soll doch eine wahnsinnig intelligente Frau sein und so weiter. Und dann kriegt die diese Message und runzelt nicht mal kurz die Stirn und denkt, na sag mal, da kann ja was nicht sein.
Das sage ich ja auch. Ich sage nur, wo sie es am Ende mit begründen, das finde ich okay. Das fand ich gar nicht so dumm. Aber das, was bis dahin geführt hat, war natürlich Schwachsinn.
Aber viele Schritte auf dem Weg dahin, die funktionieren halt nicht. Dass zum Beispiel die gleichen Figuren auf die gleiche Bedrohung in einer Szene, die sich wiederholt, 2-mal unterschiedlich reagieren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Tut mir leid, ich muss das jetzt so verklausulieren, ansonsten würde ich alles verraten. Ne, daran hängt genau die 3. und die 4. Folge, und zwar in einer Art und Weise, dass ich gar nicht mehr aufhören kann mit Kopfkratzen. Die 4. selber war am Anfang, die ersten Minuten fand ich die Dialoge unfassbar schlecht geschrieben. Dialoge, wo man das Gefühl hat, reagieren jetzt die Figuren aufeinander oder quasseln die einfach nur aneinander vorbei?
Ja.
Das ist für mich dann schon auf so einer handwerklichen Ebene, wo ich sage, ey, dass Netflix dafür Geld rausgegeben habt, da habt ihr aber Glück gehabt.
Also handwerklich, muss man sagen, sind hier ganz, ganz viele Fehler gemacht worden. Auch Sachen, die nicht passieren dürfen, das muss man mal ganz klar sagen. Was zum Beispiel nicht funktioniert, dass sie da zwischendurch so eine Spionage-Thriller-Geschichte, nenne ich es jetzt mal, unterbringen wollen. So Leute, die verfolgt werden und beschattet werden und sowas alles, funktioniert hier überhaupt nicht drin. Da entsteht auch keine Spannung, das ist einfach nur schlecht.
Ja, weil sie dann da auch wieder keinen Rhythmus reinkriegen. Die Szenen funktionieren nämlich auch wieder wie Auftritt, Abtritt. Das ist einfach als Geschichte, als Erzählung nicht gut genug gewirkt, dass man wirklich das Gefühl hat, wir stehen hier einem Erzähler gegenüber, dem wir uns anvertrauen können. Man lässt sich ja bis zum gewissen Maß auf diese Filmerzählung ein, lässt sich an die Hand nehmen und durch diesen Plot führen. Hier habe ich das Gefühl, die andere Seite erfüllt ihren Job nicht. Die erzählt nicht stringent genug, führt mich nicht an der Hand, sondern lässt mich immer mal wieder los. und stolpert selber durch die Gegend.
Du weißt natürlich auch nicht, wer hier wirklich ein zuverlässiger Erzähler ist und wer nicht. Man hat da immer ein bisschen das Gefühl, dass man vielleicht einige Sachen in Frage stellen muss als Publikum.
Genau das ist der Punkt. Ich weiß gar nicht, ob das ein Zweifel am Erzähler ist oder ob das einer Struktur geschuldet ist, die eigentlich dafür da sein soll, diesen Mystery-Charakter zu unterstreichen.
Ja.
Deren Versuch zu verrätseln ist vielleicht ein bisschen unbeholfen und funktioniert nicht vernünftig. Das ist für mich eher die Sache.
Ja, das wirkt alles zu gewollt künstlich.
Das wirkt total aufgesetzt. Das wirkt total aufgesetzt. Und dann gibt's halt auch wieder so rum so diese paar Momente, wo es sich dann halt wirklich wie schlechtes deutsches Mainstream-Kino anfühlt, wo zum Beispiel die Musik dann das Falsche macht. Es gibt irgendwann so einen Autounfall, relativ dramatisch, in super Zeitlupe, mit einer Musik, die ich dazu als total unpassend empfunden habe.
Und wenn ich Opel wäre, würde ich diese Produktion verklagen. Da ist ein modernes Auto, das einen Abhang runterfällt und nicht ein Airbag löst aus. Nicht einer. Das kann doch nicht sein. Also das könnt ihr doch nicht ernsthaft machen. Aber auch andere Sachen. Guckt euch mal in Folge 3, müsste ziemlich genau nach einer Stunde sein. Da gibt's so einen Shot von Bundeswehrsoldaten, wo die Kamera von rechts nach links schwenkt und du siehst, ach guck mal, da haben sie einfach mal beschlossen, wir bespiegeln das Bild, weil es besser aussieht, wenn es zur anderen Richtung schwenkt, haben aber nicht gecheckt, dass da Nummernschilder sind, die gespiegelt sind und alle, die Knarren haben, haben den falschen Finger im Abzug und so. Das darf nicht passieren.
Die haben auch Aufschriften auf den Uniformen, die halt logischerweise jetzt auch falsch rum sind.
Leute, also, das ist mir durchgerutscht.
Aber auch so andere Sachen, die setzen als Sachen voraus, dass diese Handlung funktioniert. Es gibt eine Szene, wo, ich weiß gar nicht, wer dabei ist, da ist das kleine Mädchen, die Tochter und ich glaube zwei Erwachsene sind dabei. Kann sein, dass die Florian David Fitz Figur dabei ist. Und dann unterhalten die zwei Erwachsenen sich auf Englisch, damit das Kind nicht mitbekommt, was sie dort sagen. Welche Elfjährige heute kriegt keine bruchstückartigen Englischsachen zusammen und kann sich nicht zusammensetzen, worum es ungefähr geht? Funktioniert nicht. Mit 11 Jahren hätte bei uns in unserer Generation noch funktioniert, weil wir so spät Englisch bekommen haben. Die Kinder bekommen heute in der 5. Klasse Englisch und in der 4. Klasse
früher noch. Ja, meine Schwester hat das schon.
Ja, also da werden Sachen vorausgesetzt, die einfach nicht funktionieren. Das sind das, was ich mit handwerklichen Fehlern mache. Die Serie hält keiner kritischen Überprüfung stand inhaltlich und das ist ein Problem.
Das würde ich auch sagen. Und gleichzeitig ist es wiederum in gewisser Art und Weise natürlich echt schade. Ich finde, die Peri Baumeister ist eine durchaus interessante Darstellerin. Manchmal hat man ja so Personen, die durchaus sowas Geheimnisvolles umgibt. Und ich finde, das kann die eigentlich gut darstellen. Deshalb, ich weiß, warum sie die dafür besetzt haben. Das leuchtet mir total ein. Und bei dem Florian David Fitz, irgendwie ist das ja so der so Charming Man vom deutschen Kino. Bei dem habe ich eher mal das Gefühl, der neigt eher dazu, die Stoffe, die er annimmt und die er spielt, sich selber zu unterfordern. Ich glaube, der könnte vielleicht noch mehr, als er eigentlich in diesen Schwiegermutters Lieblingrollen, die er zumeist spielt, zeigen muss. Und finde ich in dem Fall ein bisschen schade, weil ich da durchaus noch mehr Potenzial sehe, als das, was dann hier gezeigt werden muss.
Bei dem ist das aber ja auch selbst gewählt, ne? Also ich meine, der inszeniert ja auch einige dieser Filme auch selbst, ne? Also ich glaube, der scheint sich da ja wohlzufühlen in dem Rollenschema, das er da ausfüllt.
Ja, also die Rolle kann man nicht sagen, dass er irgendwie Sachen annimmt, die ihm zugetragen wurden. Ich glaube, dieses Oscars Kleid hat er inszeniert. Das hier war er mit am Drehbuch involviert. Also da muss man schon sagen, wenn es hier funktioniert, hat er das selbst zu verantworten.
Ja, du, da gibt's ja ein paar. Also Matthias Schweighöfer wäre ja auch so eine Figur, ne? Wo man bei den ersten Rollen gesagt hat, ey, der hat richtig was auf dem Kasten und wo es dann immer seichter wurde im Laufe der Karriere.
Also von uns keine Empfehlung für das Signal, kann man sagen. Also wie gesagt, ich fand's nicht so schlimm, weil es halt kurz ist. Das ist der größte Vorteil dieser Serie, dass man schnell mit durch ist, dass man das, wenn man, keine Ahnung, 3-4 Stunden keinen Bock hat oder irgendwie was nebenbei laufen lassen will, kann man das hier gut machen. Das ist halbwegs okay gefilmt. Ich finde, die Weltraumszenen, selbst für eine deutsche Produktion, sahen gar nicht so schlecht aus. Die Schwerelosigkeit-Dinger, die haben sie irgendwie in Pensing gedreht.
Das ist nicht echt, das ist nicht wahrhaftig. Und das ist auch nicht wahrhaftig in der Liebe zum Genre. Für mich wirkt das zu sehr wie eine Auftragsarbeit und leider geht da alles, was irgendwie Ambition sein könnte oder echtes Herzblut unterwegs verloren.
Ich habe nach diesen 4 Stunden nicht verstanden, was die erzählen wollten. Die kommen am Ende ja mit einer Art, ich nenne das mal Botschaft, aber jetzt wirklich in Gänsefüßchen um die Ecke. Kein Plan, wann das in den vier Folgen vorher stattgefunden haben soll, womit die da am Ende um die Ecke kommen.
Gut, dass du das noch erwähnst, weil die Botschaft am Ende, die ist so holzhammerhaft platt, die dir das einhämmert, da denkst du, Alter, das kann jetzt nicht die Sache sein, mit der ihr uns jetzt aus der Serie rauslassen wollt, das, was ihr uns damit erzählen wollt. Das geht gar nicht.
Es gibt eine, wie formuliert man es spoilerfrei? Es gibt eine Drogenszene in der Serie. Kann man das sagen? Eine, wo sie einen Trip haben, so ein bisschen. So habe ich mich 4 Stunden gefühlt. Ich bin mir sicher, dass ich Teile dieser Folgen imaginiert haben muss, weil ich an Schlafentzug gelitten habe. Ich habe wirklich lange, das Kind ist okay, habt ihr recht, das muss man sagen. Ich habe lange nicht mehr jemanden so unfassbar steif spielen sehen wie Fitz. Das fand ich wirklich indiskutabel in einigen Szenen, das geht nicht. Diese Dialoge waren, das hat mich erschaudern lassen. Also teilweise, wenn der mit seinem Kind spricht, das habe ich in Till Schweiger-Filmen besser geschrieben gehört. Wirklich, ohne Witz jetzt. Und die, wie sie das auflösen, nein, Gott, oh Gott, bleib mir einfach weg mit dem
Sinn. Ja, und sie inszenieren auch Drama aus Szenen, wo es nicht realistisch ist. Also dieser Mob da von den Leuten, die dann vor seinem Haus warten, weil der Verdacht geäußert wird, dass die Frau dafür verantwortlich ist für den Absturz und die dann irgendwie fehlt nur noch so die Mistgabeln, die da warten, um ihn aufzuspießen. Da denkst du, Jungs, klar, die Menschen sind schockiert und trauern, aber das ist doch auch nur so ein Seriendrama, das da inszeniert wird. Das hat nichts mit Realismus zu tun.
Wo kam die eigentlich her? Hat die Bild-Zeitung von denen die Adresse irgendwie veröffentlicht?
Oder? Ja, Julian war daran beteiligt.
Haben wir mir gedacht, ne? Lass die nächste Serie. Ich möchte nicht mehr drüber reden. Wirklich nicht.
Dann lass uns rüber wechseln zu Supersex. Ist am Mittwoch schon gestartet bei Netflix mit 7 Folgen. Eine italienische Serie von Francesca Manieri, die bei dem We Are Who We Are beteiligt war.
Von Luca Guadagnino, genau, ja. Genau. Da war sie Co-Autorin, ja.
Also Netflix Eigenproduktion? Das ist diese Dependance, die sie da vor 2-3 Jahren gegründet
haben? Genau, ist eine der italienischen Eigenproduktionen. Genau, ja. Die Serie ist mit, ich glaube, 2 Folgen oder 3 vielleicht sogar, haben sie auf der Berlinale gezeigt. Wie gesagt, jetzt diese Woche gestartet. Die Folgen sind alle so 50 Minuten lang und wie vorhin schon gesagt, ist es ja ein Biopic von Rocco Siffredi, dem berühmtesten Pornostar der Welt, so ungefähr.
The Italian Stallion.
Ist das so?
Ja. Wirklich? Wir stellen uns jetzt hier übrigens nicht dumm, ich habe noch nie was von dem gesehen. Gespielt wird er von Alessandro Borghi, von dem hast du große Stücke gehalten. Wo hat er, war der in Gomorra dabei oder Subora?
Ja, genau, Gomorra.
Und die Serie spielt auf 2 Zeitebenen. Sie beginnt im Jahr 2004 mit der Ankündigung, dass er seinen Ruhestand aus dem Porno-Business bekannt gibt. Und das nehmen sie dann als Ansatzpunkt, um zurückzuspringen in seine Kindheit und dann eine, ja, wie die Macher es bezeichnet haben, Coming-of-Age-Geschichte dieses Pornostars zu erzählen. Also wie er aufgewachsen ist in der italienischen Heimat, persönliche Traumata mit der Mutter und sowas alles und wie er dann in dieses Pornogeschäft reingekommen ist.
Ja. Ich will jetzt übrigens keinen Quatsch gesagt haben. Habe ich gerade Gomorra oder Subora gesagt? Subora war dabei. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht Gomorra gesagt. Klingt so ähnlich. Jetzt weiter.
Genau. Und 90% sind halt diese Vergangenheitsgeschichte und diese Rahmung sind vielleicht 10% machen das aus.
Na, es geht halt darum, wie der dann zu so einer großen Persönlichkeit in der Pornoindustrie geworden ist. Ja, klar.
Was ich am interessantesten fand im Vorfeld, es gab, als es auf der Berlinale gelaufen ist, einen Artikel in Variety, wo Interviewschnipsel mit der Showrunnerin und sowas waren. Da wurde halt gesagt, dass diese Francesca Manieri eine, ich glaube, ich stand wortwörtlich drin, eine militante Feministin ist. Und da habe ich gedacht, okay, das ist natürlich interessant, wenn es jetzt so einen feministischen Blick auf Porno gibt. Das könnte ja dieses ganze komische Genre mal ein bisschen kritisch aufgreifen und sowas alles. Im gleichen Artikel stand aber ein anderer Punkt, der mich sehr, sehr nachdenklich gemacht hat. Und zwar, dass Rocco Siffredi selber als Berater in dieser Serie fungiert hat. Und ich muss sagen, ich habe meine Probleme mit so kuratierten Biopics. Meistens funktioniert das nicht. Also es muss ja nicht nur fiktional sein, auch wenn du jetzt heute diesen Doku-Trend dir anguckst von Sportdokus und so, weil da funktioniert ja nichts mehr ohne Beteiligung der Beteiligten.
Netflix macht seit einer Zeit so Filmstar-Dokus. Es gab diese Schwarzenegger-Doku und die Stallone-Doku, wo letztlich da, das ist eigentlich nur 3 Stunden Bauchpinselei, wo sie alle nur die positiven Sachen über den Arnold erzählen, ja.
Genau, und es kommen so 1-2 Sachen dann dazu, die man vielleicht vorher noch nicht wusste, wo man dann in die Presse gehen kann. 2-3 Sachen, wo du denkst, oh, da hat er jetzt aber mal was geteilt, was er eigentlich nicht teilen wollte und damit so eine gewisse Schwere herzustellen.
Genau, du liest dann immer, da war er aber jetzt mal ehrlich zu sich selbst, sowas hast du dann immer.
Genau,
dann
so, bei Schwarzenegger war das mit seinem Vater und der SS-Vergangenheit und sowas alles, ja. Und das hat mir hier auch so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Ich muss jetzt fairerweise sagen, dass ich diese Serie nicht so geschaut habe, wie man sie eigentlich schauen sollte. Weil als ich die Screener bekommen habe, waren die ganz, ganz seltsam. Die erste Folge, die ich geguckt hatte, war nur auf Italienisch ohne Untertitel.
Okay.
Damit kann ich leider nichts anfangen, weil ich kein Italienisch kann. Und dann habe ich durch die Folgen so weiter durchgeguckt und dann waren welche deutsch synchronisiert, welche waren dann Italienisch mit deutschen Untertiteln, dann war wieder eine dazwischen, die nur Italienisch war.
Hast du mal auf Netflix geguckt, ob das so sollte?
Ich habe heute tatsächlich dann nochmal in die erste Folge reingeschaut und das ist jetzt alles richtig, aber deswegen habe ich jetzt nicht so den Serienflow gehabt beim Schauen. Aber die Stichproben, die ich so gemacht habe und das, was ich jetzt so gesehen habe, insgesamt würde ich sagen, ich habe vielleicht von den 7 Folgen 3 so komplett gesehen, hat dann leider bei mir das Problematische überwogen und dieser feministische Blick, den ich mir erhofft hatte, gefehlt. Ich weiß nicht, Michael, wie ist es dir ergangen? Wie hast du gesehen?
2,5 Folgen.
Okay.
Also wenn du mir das jetzt mit der feministischen Macherin nicht gesagt hättest, wäre ich da von selber nicht drauf gekommen. Ich fand das ein sehr konservatives Porträt von dem Kerl letztlich. Feministische Blickwinkel oder so, keine Ahnung, ist mir nicht aufgefallen.
Ich habe mich dann wirklich die ganze Zeit gefragt, das ist auch wieder so ein Ding, was soll die Aussage dieser Serie sein? Und du hast ja, finde ich, noch gar nicht dann die problematischen Sachen geschaut, die ich ein bisschen komisch fand. Also jetzt gab es auch kurz ein Interview mit, wo war das auch zu der Serie, da hatten sie dann Paulita Pappel, das ist eine Intimacy-Koordinatorin aus Berlin, ich glaube auf der Berlinale, zu dem gefragt. Und ich glaube, die hat die Serie nicht gesehen, aber die hat so ein bisschen darüber erzählt, wie das ist, kann man das so machen, weil dieser Rocco Siffredi ist ja legendär dafür, dass er so Gewaltfantasien in Porno reingebracht hat.
Genau, ich habe mir das auch ein bisschen vorher durchgelesen. Du hattest es vor mir gesehen. Das heißt, du hattest mir da schon ein bisschen was zu erzählt.
Ey, wir haben einen Scheißjob, ne? Wir müssen uns mit Pornos beschäftigen, sowas
alles. Was sollst du machen? Auf jeden Fall immer Browser-Historie löschen, nachdem du so einen Scheiß recherchierst. Also.
Immer nur auf dem Arbeitsrechner.
Ja, genau. Ich habe mir das auch so ein bisschen durchgelesen. Also das scheint ja so das in Anführungszeichen Besondere an dem Typ gewesen zu sein, dass der quasi sehr gewaltvolle und harte Praktiken da quasi in dieses Genre reingebracht hat.
Würgen und sowas alles, ja.
Ja, und Kloschüssel und was weiß ich.
Da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen.
Echt? Oh je.
Die Sache ist, dass er dann in diesem Artikel auch sagt, ja, das ist ja alles nicht so gewesen. Das ist ja gar nicht von ihm gekommen, sondern das ist alles abgesprochen worden mit seiner Partnerin, mit der er das gedreht hat. Und das erste Mal, dass er eine gewürgt hätte, stand irgendwo in dem Interview, war das auf ihr Bitten gewesen und sowas alles. Das kann ja auch alles okay sein. Aber in dem Moment, wo ich das in einer Serie so zeige, vermittle ich ja ein Bild davon. Und das finde ich problematisch. Also diese Serie, so wie ich sie gesehen habe, distanziert sich überhaupt nicht von dieser Problematik.
Du hast jetzt mit der Intimacy-Koordinatorin eben darauf eingespielt. Das war die Frau, die bei der Berlinale gesagt hat, naja, die Frauen, die mögen halt harten Sex. Es gibt halt Frauen,
genau,
die mögen sowas.
Sie selber auch und so, ja.
Genau, aber die mögen das halt grob und dann ist das auch okay, wenn man das zeigt.
Nee, das hat sie nicht gesagt. Sie hat nämlich im zweiten Teil gesagt, dass sie das trotzdem problematisch findet, wenn man das so zeigen würde.
Ah, okay.
Weil die war ja auch nicht an dieser Serie involviert gewesen.
Okay.
Es sind noch so ganz viele andere Aspekte. Also wir müssen jetzt hier wirklich sehr auf die sexuelle Darstellung angehen. Also die Serie ist jetzt nicht, gerade so die ersten Folgen sind jetzt kein Fleischfest oder so, kann man sagen. Aber es gab eine Sache, wo ich dachte, das passt überhaupt nicht zu diesem feministischen Angang dazu. Du siehst dann irgendwann, ist er in Folge 2 oder in 3, ist er schon in das Pornogeschäft eingestiegen?
In der zweiten schon.
Er steigt dann irgendwann in dieses Pornogeschäft ein und dann, bevor er, glaube ich, Pornos dreht, wird er irgendwie von seinem, es geht ja auch noch darum, dass er so ein Abhängigkeitsverhältnis zu seinem Bruder hat und der Bruder hat wiederum eine Freundin, die er auf den Strich schickt und mit der versteht sich der Rocco aber ganz gut und so. Und in dem Zuge wird er irgendwie da in die Unterwelt eingeführt und geht da in so Swingerclubs, whatever das war.
Ja, ja.
Und du siehst halt überall, wie diese nackten Frauen abgefilmt werden.
Ja.
Und dann gibt es in Folge 4, bin mir relativ sicher, dass es in Folge 4 war, eine Szene, wo du ihn von vorne siehst, wie er auf die Kamera läuft.
Ja, genau.
Und ich habe gedacht, was ist denn das? Da haben sie ernsthaft sein Geschlechtsteil verpixelt.
Ja.
Und wie passt es zum feministischen Ansatz, wenn du da irgendwie Frauenbrüste ohne Ende zeigst, aber sobald mal ein nackter Mann rumläuft, bloß schnell verpixeln. Das finde ich so fragwürdig.
Die Männer sind nicht full frontal nackt in Super Sex. Die Frauen schon. Ja, das fällt auf. Das stimmt.
Also ich habe ja bisher nur zugehört. Ihr konntet mir noch nicht verständlich machen, warum diese Serie gedreht wurde.
Ja, genau. Ja, das ist auch schwierig, weil wir es nicht wissen.
Genau, das ist der Punkt. Also ich habe, nachdem ich jetzt diese 2,5, 3 Folgen da geschaut habe, habe ich so ein bisschen durchgespult, weil ich halt gucken wollte, kommt da jetzt mehr als er macht halt jetzt Pornos. Und mal von diesem ganzen fragwürdigen Kram mal weg, den du jetzt zu Recht ansprichst. Ich habe nicht so richtig verstanden, was an dem Typen, also an seinem Leben, so wahnsinnig interessant ist. Also ja, okay, der hat familiäre Probleme gehabt. Ja, habe ich auch. Aber über mich gibt's keine Netflix-Serie. So, und dann hat er Pornos gedreht.
Du hast halt noch nicht gepitcht, Michael.
Ja, nee, guck mal, aber dann hat er halt Pornos gedreht. Ja gut, das machen andere auch.
Über du machst Podcasts.
Ja, guck mal. Also über die gibt's auch keine Serie. Also ich verstehe nicht wirklich, warum dieses Leben erzählt werden muss als Serie. Wo ist da die Fallhöhe? Wo ist da die Reise, die der macht?
Nee, und das ist das Problem, weil es ist nämlich komplett nicht das, was sie vorher gesagt haben, was sie mit der Serie machen wollen. Die hat nichts zu sagen.
Genau, aber nimm dir mal als Vergleich so andere Netflix-Biopics über irgendwelche Leute, die meinetwegen in der kriminellen Unterwelt aufsteigen oder so. Wir hatten Griselda vor ein paar Wochen, weißt du? Die macht ja einen Aufstieg. Da hast du ja theoretisch so eine Reisestruktur, die fängt unten an, die ist der Underdog, die boxt sich nach oben. Der Typ kommt in die Pornoindustrie, dann sagt er, ja, das will ich machen und dann macht er das. Und dann ist er erfolgreich damit. Das ist doch keine Geschichte. Das ist schön für den, aber das ist doch keine Handlung.
Der Ansatz müsste ja eh nochmal ein ganz anderer sein. Griselda ist fiktionales Erzählen. Aber hier müsstest du ja erstmal diesen ersten Schritt haben. Dieser Typ hat irgendwas erreicht oder steht für irgendwas. Ja,
genau.
Dass ich daraus ableiten kann, das ist interessant, über ihn ein Biopic zu machen. Oder es gibt halt irgendeine besondere Diskrepanz zwischen, keine Ahnung, dem, wie er geworden ist und dem Ort, von dem er losgerannt ist.
Ja, genau, dass es eine Entwicklung gab.
Ja, aber das genau, die haben sich gedacht, wir machen diese klassische Gangster-Geschichten-Bogen von unten bis zum reichen Typen und machen das nur mit Porno.
Aber machen sie ja nicht.
Naja, er ist ja schon am Ende der größte Pornostar der Welt, der irgendwie reich damit geworden ist und kommt aus ganz armen Verhältnissen und hat dann Trauma dann auch irgendwie aus der Kindheit.
Ja,
toll.
Ja, aber Gangster in Gangster-Geschichten steigen gegen irgendwelche Widrigkeiten auf. Die kommen nicht in die Mafia und dann sagen alle, ey, geil, dass du da bist. Da ist der Tisch mit den Dons, setz dich mal ran.
Um im Bild zu bleiben, das ist jetzt die Analogie, die kommen nicht an, boah, hast du ein großes Maschinengewehr.
Ja, genau. So, und der kommt da halt hin und sagt, ey, ich hab blöd gesagt, ich hab Bock, Pornos zu machen. Dann sagen die alle, ja, super. Geil. Und dann macht er Geld damit. Und irgendwann hat er richtig viel Geld damit gemacht. Das ist doch nichts.
Also es gibt keine Widerstände, gegen die er kämpft.
Naja, die Widerstände sind halt dieses Verhältnis Erektion. mit seinem genau. Nee, das Verhältnis mit seinem Bruder und das Trauma, als seine Mutter gestorben ist. Also sind so eher so innere Probleme.
Aber
und
das hätte dann originär mit dem Aufstieg ja überhaupt nichts zu tun. Nee,
was die Manieri erzählen wollte, war diese andere Figur, die ziemlich wichtig ist diese Lucia, das ist die Ehefrau von dem Bruder, die anschaffen geschickt wird von dem. Die Idee dahinter war wohl, so wurde das erklärt, dass sie halt diese beiden Geschichten von Sexarbeitern parallel erzählen wollten, wo die eine halt als Frau da erniedrigt wird und der andere als Mann, der eigentlich genau das Gleiche macht, zum großen Star aufsteigt.
Okay.
Das ist die Idee dahinter gewesen.
Aber wird der denn als Figur irgendwie vorgeführt? Das würde ich dann ja erwarten.
Nein, überhaupt nicht. Der kommt da so blitzsauber von weg, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Sauber nicht, aber ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt eine, ich glaube, es ist die vorletzte Folge. Ich habe ja durchgespult, ich habe so ein bisschen geguckt. Ja. Da geht es darum, man kann beim Biopic ja nicht wirklich spoilern, ne? Der hat halt irgendwann diesen Hot Door, oder wie das heißt, gewonnen.
Hot Door?
Der heißt so.
Echt?
Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber Hot, wie das heißt, und okay. Dann D-O-R.
Ach, Door, also Gold.
Ja. Ja, genau.
Irgendwas mit Gold, okay.
Ja, genau so.
Oder meinst du Hors d'oeuvre?
Nein, das habe ich dann gegoogelt, was das für ein Quatsch ist. Das ist irgendwie ein europäischer Schauspielpreis für Pornodarsteller.
Ja, okay, gut.
So, und das wird in der Serie dann so gezeigt, er hat den jetzt gewonnen, er ist der beste europäische Darsteller des Jahres, den hat er wohl auch wirklich gewonnen. Und dann geht's in der Folge irgendwie darum, dass er nach Hause fährt zu Mutti und hier, guck mal, ich habe den gewonnen, so ungefähr.
Bist du stolz auf mich, Mama?
Ja, genau. Und das Problem ist, es ist ja nicht so, dass du am Anfang dieser Serie, wenn er in dieses Geschäft kommt, mal jemanden hat, der sagt, du wirst es hier nie zu was bringen. Warten ja, würdest.
Okay.
Und jetzt beweist er denen mal das Gegenteil. Sondern seine Mutti ist krank und irgendwann hat er diesen Preis gewonnen, dann fährt er zu Mutti und sagt, hier, guck mal, ich habe einen Preis gewonnen. Da ist für mich keine Entwicklung in diesem Typen zu bemerken. Das ist halt einfach eine Erfolgsgeschichte ohne jeden Widerstand. Und das fände ich auch langweilig, wenn es nicht um Pornos ginge, sondern um irgendeinen Sport oder so. Das, wen interessiert's?
Das, was den ausgezeichnet hat, haben wir vorhin schon gesagt, ist ja dieser Trend zu härteren Pornos. Was ein Problem ist, dass das in dieser Serie überhaupt nicht problematisiert wird. Du kannst ja dazu stehen, wie du willst. Du kannst ja sagen, das ist okay, wenn das beide Seiten wollen und sowas alles. Aber das du das einfach unkommentiert machst und einfach, teilweise ist es sogar so, und dann sind wir jetzt bei dieser komischen Toilettenszene.
Nee, komm, lass uns mal nicht über die Toilettenszene reden. Es gibt einfach Bilder, die will man nicht im Kopf.
Wo die Partnerin mit dem Kopf in die Toilettenschüssel getunkt wird.
Jetzt hast du es ja doch gesagt.
Ja, das ist offensichtlich die bekannteste Szene. So.
Ja, ja.
So, in dieser Szene, in der Serie, ist es so, dass die Frau dann da getunkt wird und dann rauskommt und dann lustvoll dabei guckt. Und dann denke ich mir, das kannst du so nicht inszenieren. Das geht einfach nicht. Das hat nichts mit Moral zu tun oder so, aber du vermittelst den Leuten, die auf Netflix diese Serie gucken, und da sind sicherlich jüngere Leute dabei, ein komplett falsches Bild davon.
Wobei in der Szene guckt sie so, weil die gerade ein Porno drehen und sie so gucken soll, oder? Weil sie halt eine Schauspielerin ist in dem Moment, oder?
Ja, ist ja immer schon noch die Frage, auf welcher Ebene du das...
Schon
das,
klar.
Genau, wie du das einführst.
Ja, ja, nein, also wenn du ungebrochene Erniedrigung hast, wird es natürlich ein Problem.
Natürlich, das ist ja auch ein Problem. Die haben halt bei der Entstehung dieser Serie offensichtlich mit diesem, der Typ war ja selber involviert in die Entstehung, und der hat denen gesagt, ja, war immer einvernehmlich, lief super. Ich weiß nicht, ob die tatsächlich mal mit versucht haben, mit Darstellerinnen zu sprechen, die in den 90ern in seinen Schmuddelfilmen da irgendwie dabei waren, und wie happy die waren, die zu drehen. Also das hätte mich eigentlich mehr interessiert, ehrlich gesagt. Das wäre zum Beispiel was gewesen, das hätte man mal machen können. Mal so ein Bruch, mal dann eine ganze Folge aus der Sicht von so einer Darstellerin erzählen oder so. Also mal so seine Wahrnehmung, ihre Wahrnehmung oder so. Aber das machen sie alles gar nicht.
Der hat auch mal in so einem französischen Arthouse-Film mitgespielt, der, glaube ich, auch auf der Berlinale gelaufen ist.
Das kann sein, einer von diesen mit echten Sexszenen, oder?
Genau, okay. Genau. Auch von einer Regisseurin. Das war damals irgendwie so ein Miniskandal.
Von dem, was ich gesehen habe, kommt das hier nicht unbedingt drin vor. Michael, eine andere Sache. Den Borgi, wie fandest du den?
Naja. So wie du jetzt fragst, fandst du ihn wohl ganz schlimm. Also
ich fand den unerträglich.
Ich finde so diese Familiendrama-Szenen, das ist in Ordnung. Es ist jetzt nicht katastrophal gespielt, aber der spielt halt einen Unsympathen.
Erinnerst du dich an die How I Met Your Mother-Folge, wo rausgefunden wird, dass jemand ein Pornos dreht als Ted Mosby?
Ja.
Und dann gucken sie sich da diesen Porno an.
Ja.
Und dann sitzen sie da und versuchen dann die Posen nachzustellen, wie der Typ so macht. So. Und genau so spielt der Borgi die ganze Zeit, wie How I Met Your Mother spielt Pornoszenen. So schlecht ist das.
Vielleicht ist der echte Typ wirklich so. Ich bin froh, dass ich das nicht beurteilen kann. Also.
Ich finde italienische Produktionen ja oft so ein bisschen cheesy. Ist das auch?
Oh, das ist eine gute Frage.
Also, was man positiv sagen muss, die Serie ist gut gefilmt. Also, sie hat einen ganz guten Look. Da knüpfen sie bei sowas wie Suburra oder sowas an. Das hat einen ähnlichen Vibe, finde ich, kommt da so rüber. Cheesy, wie würdest du cheesy definieren? Dass es kitschig visuell ist oder dass es musikalisch irgendwie ist? Oder?
Die Italiener haben so eine bestimmte Art auszustatten, dass Ausstattung wirklich wie Ausstattung aussieht, zum Beispiel. Und manchmal auch so ein Hang zu so einer Übertreibung. Und gerade das, was an dem italienischen Kino toll war, nämlich so einen hohen Realismusgehalt, dass du das in vielen Produktionen, gerade bei denen, die ich auf Netflix jetzt aus Italien gesehen habe, relativ wenig hast.
Also ich finde, was man sagen kann, was die hier machen, und wenn man das visuell ein bisschen beschreiben will, die machen halt das Naheliegendste. Die bauen einen Kontrast zwischen der Pornowelt und dem familiären, dem, wo seine Konfliktherde liegen. Die Pornowelt ist auf eine Art grell und bunt und knallig irgendwie. Also da hast du so sehr helle Farben teilweise, da wird alles sehr angestrahlt, also so ein bisschen so reizüberflutend in der Optik. Und wenn er dann bei Muddel ist, die irgendwie krank im Bett liegt, dann ist alles trist und so, wie soll ich sagen, betont grau gefilmt. Also das machen sie, das ist ja auch naheliegend, das zu machen. Und das funktioniert irgendwo auch, das grenzt diese beiden Welten schon voneinander ab, ne? Also ich, so jetzt tatsächlich, ich weiß, was du meinst, so dieses, was ich auch mit italienischen Serien verbinde, so einen gewissen Kitsch, den es da gibt, den habe ich jetzt hier nicht unbedingt in der Form wahrgenommen. Okay.
Wir haben noch gar nicht gesagt, warum die Serie Supersex heißt, muss man vielleicht noch mal kurz erwähnen. Der findet ja als kleiner Junge einen Comic, einen Sex-Comic, der heißt Supersex, und das ist dann irgendwie seine Erwachung des Ganzen.
Da wusste er, was er mal werden will.
Sein Erweckungserlebnis.
Aber ist es ein Comic? Das hat, glaube ich, in den Comics ein echter gespielt, den er nachher trifft und über den er dann in diese Pornobranche reinkommt. Das ist wohl wirklich so passiert, behauptet der Typ jedenfalls. Deswegen heißt das Ganze Supersex. Ich weiß nicht, ob die sich gedacht haben, ah, guck mal, wir machen jetzt eine Superhelden-Serie aus Italien.
Warum haben sie das denn nicht? Wie hieß der Italian Stallion? Das wäre doch der finalliegendere Name gewesen. Oder hätten die Leute da gedacht, es geht um Sylvester Stallone?
Also die meinst als Serientitel?
Ja.
Ja, wahrscheinlich hätten sie das gedacht.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Der hat ja auch eine eigene, ähnliche Vergangenheit.
Ja, eben. Sein Leben wäre eine interessantere Serie gewesen.
Definitiv.
Da entwickelt sich ja wenig. wenigstens was und der geht woanders hin. Und
Holger, ich möchte dir nochmal einmal einen Dialog vorlesen. Das kommt auch dazu, ein Dialog ist es nicht, es ist ein Off-Kommentar. Ganz viel wird hier auch wieder von ihm aus dem Off erzählt, was überhaupt nicht funktioniert. Mir geht es sowieso mittlerweile diese Off-Kommentare auf den Senkel, aber hier ist es so schlecht.
Eigentlich immer ein Notnagel. Ne?
Und hier gibt es ein Ding, das ich versuche es genauso zu betonen, wie es im Deutschen ist. Die primäre Macht des Sex. Ich spürte sie in meiner Hose. Ich spürte sie in meiner Hose. Ich spürte sie in meiner Hose. Das ist ungefähr das Niveau der Dialoge in dieser Serie.
Amen.
Ich bin sehr froh, das nicht gesehen zu haben.
Ja, da kannst du wirklich sein. Also für mich heute ist das nochmal deutlich schlechter als Signal gewesen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Michael?
Nee. Signal war schlimmer. Das ist einfach eine strunzdumme Serie über irgendeinen Pornofritzel. Und bei das Signal, das hat mich viel härter getroffen. Das hatte ja theoretisch so eine Art von Geschichte und hat da wirklich alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst. Nee, das Signal ist eine andere Liga.
Denk nochmal drüber nach. Er fragt ja, wie gesagt, am Jahresend-Podcast nochmal, wo der Bodensatz ist.
Wirklich, wenn ich da was anderes nenne als das, bin ich schockiert.
Naja, also was bei uns auf jeden Fall, was ich schon Michael gesagt habe, bevor er es gesehen hat, habe ich gesagt, ich habe den Halle Berry Award für dieses Jahr schon gefunden. Also das, glaube ich, wird an Supersex aufgrund dieser Verpixelung da nicht dran vorbeiführen. Also auch ganz, ganz komisch, wenn sie Netflix sich auf die Fahnen schreibt, mit Intimacy-Koordinatoren zu arbeiten und dann sowas abzuliefern. Nee, also ich habe da moralisch mit Probleme, ich habe da inhaltlich mit Problemen. Ich habe da schauspielerisch mit Probleme. Mir hat das überhaupt nicht zugesagt. Ich weiß nicht, warum es diese Serie geben muss. Das ist halt das große Grundproblem. Was du vorhin gefragt hast, du weißt nicht, was das sollte. Oder wir haben es dir nicht erklärt. Die Serie hat es uns auch nicht erklärt, warum sie existiert. Und das ist ein Problem.
Genau. Moralisch ist das eine, aber das andere ist hier einfach, dass es sehr langweilig ist. Es ist einfach wirklich uninteressant.
Dann hoffen wir, dass es in der nächsten Woche bessere Serien gibt, beziehungsweise zumindest Serien auf dem Niveau von The Gentleman, weil das ist, glaube ich, diese Woche unser
MVP.
MVP mit großem Abstand von diesen drei Serien. In der nächsten Woche habe ich eben schon gesagt, Death and Other Details, aber in der nächsten Woche gibt es auch eine Serie, die ich in der Vorschauliste hatte, wo ich hoffe, dass sie was taugt. Manhunt im Original im Deutschen nach dem Attentat, die Apple-Serie über das, was nach dem Mord an Abraham Lincoln passiert ist, startet nächste Woche. Ja, und das ist im Programm. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwie was dazu haben. Habe ich jetzt gerade nicht auf dem Zettel, aber die definitiv. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.